Lieber Herr, noch einmal, du bist der Gott der Weisheit und Kraft und alle Dinge schenkt. So sei mit uns, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wer wird die Welt warnen? Die Adventisten. Tschüss. Ja, das wissen wir ja jetzt schon. Also, eigentlich will ich nur mich ein bisschen unterhalten über wie diese Gemeinde eigentlich funktioniert. Denn man kann so leicht entmutigt werden. Und Gott hat uns solche schönen Beispiele, nein, gerade nicht schöne Beispiele, unangenehme Beispiele gegeben in der Bibel, damit wir eben nicht den Mut verlieren. Denn wie viele Jahrhunderte ist dieser Krieg jetzt schon am Gange? 6000 Jahre. Jede Generation hat diesen Kampf. Jede Generation hat eine gegenwärtige Wahrheit. Jede Generation. Enoch hatte das Problem. Die Propheten hatten das Problem. Jede Generation hat das Problem. Und wir denken immer, naja, bei uns wird es nicht so sein. Wir werden endgültig anders sein. Wir sind nicht anders. Wir haben die gleichen Probleme, die gleichen Schwächen wie all die anderen. Aber Gott war nie ohne eine Stimme. Nie. Er hatte immer eine Stimme. Auch wenn da nur noch eine übrig blieb. Dann hat er diese eine Stimme geholt und hat sie wieder aufgebaut zu Tausenden. Abraham. Und so hat er am Ende auch eine Stimme. Und jede Stimme glaubt, dass jetzt wird es besser sein. Jetzt wird es besser. Es wird nicht besser. Es bleibt immer ein Kampf. Denn da ist ja ein Gegner. Und dieser Gegner will uns gefangen nehmen. In Sprüche 24, Vers 11 steht, errette die zum Tode geschleppt werden und die zur Schlachtbank wanken, halte zurück. Errette die, die zum Tode geschleppt werden und die zur Schlachtbank wanken, halte zurück. Wenn du sagen wolltest, siehe, wir haben das nicht gewusst, wird nicht der, welcher das Herzen prüft, es merken und der deine Seele beobachtet, es wahrnehmen und dem Menschen vergelten nach seinem Tun? Also, im Englischen verstehe ich es so, wie es im Deutschen steht, aber vielleicht ein bisschen deutlicher. Wenn du dich nicht bemühst, steht im Englischen, if you forbear to deliver, wenn du dich nicht bemühst um den, der zum Tode geschleppt wird und der zur Schlachtbank wanken, um die zurückzuhalten von diesem Tode, dann ist es nicht genug, dass du sagst, oh, wir haben es nicht gewusst. Mit anderen Worten, wir haben eine Aufgabe. Wir haben eine Aufgabe, um die Welt zu warnen. Und Gott hält uns verantwortlich. Wenn du es nicht tust, dann werde ich dich fragen, warum hast du es nicht getan? Und dem Menschen vergelten nach seinem Tun, wird er dir nicht vergelten nach dem, was du getan hast oder nicht getan hast? Und dann lesen wir im Geist der Weissagung, dass es eine abgefallene Kirche ist, oder nicht abgefallen, backsliding, eine zurückgerutschte Kirche, ich weiß nicht, wie um das zu übersetzen, welches die Augen schließt für die Zeichen der Zeit. Wir müssen wissen, was in der Welt los ist. Wo passiert was? Wir müssen die Augen offen halten. Denn es ist für diejenigen, die auf Christus warten, für die diese Offenbarung kundgemacht wird. Hebräer 9, Vers 28. So, diejenigen, die auf Christus warten, müssen informiert sein. Sie müssen die Zeichen der Zeit kennen. Und diese Männer auf den Mauern Sions, schreibt sie, müssen ständig wohin schauen? Wie stehen sie auf der Mauer? Mit dem Rücken zur Welt? Mit dem Fernglas auf die Gemeinde? Oder studieren sie, was in der Welt los ist, damit sie die Welt warnen können? Und das ist für mich wichtig. Wer will die Welt warnen? Die mit dem Rücken zur Welt stehen und die Gemeinde beobachten oder diejenigen, die mit dem Rücken zur Gemeinde stehen und die Welt beobachten? Das ist nur so ein Bild. Und wie wird es in der Gemeinde vor sich gehen? Ja, so wie es früher auch war. Wir haben ja das Beispiel. Und wir haben ein ganz deutliches Zitat, was sagt, was in Israel passierte, wiederholen wir. Nur mit dem einen traurigen Satz, wir tun es besser, als sie es getan haben, im Sinne von, wir sind noch dümmer. Es ist ja schrecklich. Aber Gott hat eine Gemeinde. Und Gott warnt die Welt durch seine Gemeinde. Und wenn auch die meisten ihn ablehnen, so wie zur Zeit Christi, er hat gesagt, 3,5 Jahre geht nur zu den verlorenen Schafen von Israel. Und sie sind nur zu den verlorenen Schafen von Israel gegangen. Ein Tag, 3000. Sagt nicht, was an den anderen Tagen passiert. Das ist doch sicherlich nichts passiert als an dem Tag auch. Ich kann mir vorstellen, dass die Gemeinde massiv wuchs unter dem Frühregen. Es wird ein Tag genannt, aber das heißt ja nicht, dass am nächsten Tag nichts passierte und am nächsten auch nichts und am nächsten auch nichts. Ich glaube, die Menschen kamen. Die kamen herein. Gott hat ein Zeugnis. Und wir wissen, dass er ein Zeugnis hat, denn heute in der ganzen Welt gibt es Menschen, die an ihn glauben und die warten auf seine Wiederkunft. Ist das nicht so? Also, wie lange meckern wir schon über die Gemeinde? Seitdem sie existiert, meckern wir über die Gemeinde. Aber Gott hat sie gebraucht und sie ist in der ganzen Welt und die ganze Welt hört die Botschaft. Ob die Gemeinde jetzt tadellos ist oder nicht, die Welt hört die Botschaft, ja oder nein? Also das Fernglas nach draußen halten, damit wir die Welt warnen können. Viele, die durch dieses Licht wach geworden sind, sind Zeugen der Wahrheit geworden. Und ich staune immer, wie viele Webseiten da draußen sind, die die Botschaft der Adventisten auf ihrer Webseite haben, ohne dass sie es wissen. Ich staune. Es ist unglaublich. Ich bin im Briefwechsel mit Menschen, die die Adventisten einfach nicht vergnusen können. Aber sie schreiben an mich. Und sie wollen Antworten haben. Und ich schicke ihnen immer was. Und ich schreibe und schreibe zurück. Und naja. Und dann schimpfen sie und schimpfen und schimpfen über die Adventisten. Aber ohne dass sie es wissen, nehmen sie die Lehren auf. Und jetzt schicken sie mir schon, was draußen in der Welt passiert. Hast du gesehen, was in Polen, was für Gesetze da jetzt sind? Schau mal hier, Sonntagsgesetze. Und die hassen die Adventisten. Ist das nicht interessant? Gott wirkt. Und Gott hat seine Arbeiter in der ganzen Welt. Wer wird die Welt warnen? Es werden viele die Welt warnen. Und ich glaube, dass wenn es endgültig zu dem springenden Punkt kommt, werden diese Leute sich unter dieser blutigen Fahne Jesus Christus stellen. Und sie werden eins mit uns stehen gegen die Gefahren, die da draußen sind. Wir haben es ja gehört, Tausende werden zu unseren Reihen hinzukommen. Und weil sie jetzt sofort noch nicht sagen, okay, wir, das liebliche Adventistenvolk, wo finde ich das? Lass sie in Ruhe. Wenn sie die Wahrheit getrunken haben, lass sie. Sie warnen die Welt. Warnen sie nicht die Welt mit ihren Webseiten? Und wenn ich ihre Bilder anschaue, dann bin ich auch fasziniert, so, vielleicht so ein Tick froh drüber. Ich erkenne sehr viele von meinen Bildern in ihren Vorträgen, die sie geklaut haben. Die sollen klauen. Denn das wollen wir ja. Wir wollen ja die Botschaft rausbringen. Und ohne dass sie es wissen, obwohl sie nicht die Adventisten gerade lieben, verkündigen sie die Botschaft. Und ich kann euch sagen, es gibt Webseiten von Nicht-Adventisten, die wettern gegen den Katholizismus, wie kein Adventist, nicht erst ich es machen kann. Die decken jedes Ding auf, so sorgfältig. Jedes Ding, wer ist wo, wer sitzt wo, wer hat welche Macht, wer war Jesuit, wer war das, Listen und Listen. Ich ertrinke in dem Zeug, welches sie mir schicken. Und dann schimpfen sie mit mir, das ist auch okay. So, welche Lehren können wir lernen von der Vergangenheit, von Israel, damit wir nicht entmutigt werden in der Gemeinde? Denn die Gemeinde besteht ja noch, ihr sitzt ja alle hier. Wenn die alle so schlimm waren, dann müssten die ja nicht mehr existieren, wir müssten ja schon weg sein. Also was können wir lernen von Israel und den Königen Israel? Hat Gott seine Propheten immer wieder nach Israel geschickt? Ja, es wurde ja aufgeteilt in Israel und Juda. Und Juda hatte die Wahrheit. Juda hatte den Tempel. Juda hatte den Tempeldienst. Und die Wahrheit kommt von den Juden. Also hier war der Tempeldienst und das waren die guten Könige. Die Könige von Israel von Anfang an bis zum Ende waren alle schlimm. Alle ganz schlimm. Ich lese nicht von einem einzigen, der bekehrt war. Lies mal. Ich rede von den Königen. Von Israel. Also welche Lehren können wir lernen? Wir müssen nicht in ihren Wegen wandeln. Wir müssen nicht wie Rehoboam handeln. Wir müssen nicht wie Ahab sein. Wir müssen nicht mit Jezebel heiraten und so weiter. Aber welche Lehren können wir lernen aus den Königen Judas? Das ist jetzt das Volk Gottes. Es fängt an mit Salomo. Und Salomo war der König, der gebeten hat um Weisheit. Und Gott hat ihm Weisheit geschenkt über jede Person, die noch je gelebt hat. Er war eine super intelligente Person und er hatte eine Weisheit, die war sondergleichen. Die Völker kamen zu ihm, die Könige kamen zu ihm und sie wurden bekehrt. Er war bekehrt. Er hat anders gehandelt als die anderen Kirchen. Die Königin von Sheba, die zu ihm kam, die hat ihn beobachtet. Die hat ihn Fragen gestellt. Da war nicht eine Frage, die er nicht geantwortet hat. Aber sie hat auch gesehen, seine Arbeiter ziehen sich anders an. Sie sitzen anders. In den anderen Königreichen ist es der Oberste und der Nächstoberste und der Nächstoberste und so weiter. Aber hier, der Diener, der konnte sich neben den König setzen und mal sich kurz mit ihm unterhalten. Also, was ist denn hier los? Die hat das alles beobachtet. Und dann, als sie sah, wie der Gottesdienst da vorgeführt wird und was da los ist, dann sagt die Bibel, sie hatte kein Herz mehr, sie konnte nicht mehr Widerstand bieten. Und sie hat diesen Glauben angenommen. So soll Gottes Volk sein. Und er blieb natürlich immer ein perfektes Beispiel, nicht wahr? 1000 Frauen. Eine ist schon so kompliziert. Es ist wirklich schlimm. Und dann sein Sohn, Rehoboam. Was hat der gemacht? Wie viele Frauen hatte der denn? Aber das Versprechen ist in 1. Mose 49, Vers 10. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis dass der Schilor kommt, und ihm die Völkerschaften unterworfen sind. Gut, und es war auch so. Juda hat regiert und hatte einen König. Der hieß wohl Herodes und er war nicht gerade der beste König, der noch je existierte. Aber sie hatten eine Nation bis dann. Aber er hat immer noch eine Nation, er hat immer noch ein geistliches Israel. Und dieser Zepter wird nicht verschwinden. Und so wie Salomon liebte Rehoboam natürlich auch die Frauen. Aber Rehoboam hatte Machab, die Tochter Absaloms, lieber denn alle seine Weiber. Wer war Absalom gewesen? Ein Typus von Satan. Ein Typus von Satan. Und als er fiel, da hat David geweint. Dass Joab nachher zu ihm sagt, ich halte es nicht mehr aus, hör endlich auf. Und das war seine Lieblingsfrau. Also hat er wahrscheinlich hier auch eine interessante Ideologie geheiratet. Und Kebsweiber, denen hatte er 18 Weiber und 60 Kebsweiber und zeugte 28 Söhne und 60 Töchter. In Englisch würde ich sagen, good luck to him. Also immer wieder dieser Gedanke, sie liebten die Frauen. Und wir wissen ja typologisch, dass die Frau auch eine Kirche ist und dass die Ideologie, die die reinbringen, war oft die Ideologie, die im Tempel gebraucht wurde. Und die Götzen waren da drin. Und diese Frauen brachten diese Fehllehren rein. Und die Bibel sagt ja ganz eindeutig, die Frauen haben Salomo verführt. Ohne Frau würde ich nicht wissen, was ich machen würde. Denn eine göttliche Frau ist ein Wunder Gottes. Aber diese Frauen waren ein Verhängnis. Und so müssen wir auch in unserer Zeit aufpassen, dass wir uns nicht mit Frauen vermischen. Christus hat eine Braut. Also wir müssen vorsichtig sein für diese anderen Frauen und von wegen Söhne und Töchter miteinander austauschen. Und es war Rehoboam, der König, bekräftigt in Jerusalem und regierte, 41 Jahre alt war Rehoboam, da er König war, und regierte 17 Jahre. Seine Mutter hieß Naema, eine Ammonitin. Also wiederum, das war nicht ein Israel-Gedanke. Er war verheiratet mit einer, ich denke, es war eine Lutheranin, also Schwesterkirche. Eine reine Ideologie, das war schon immer ein Problem. Was auch interessant ist, nicht einer von diesen Königen wurde alt. Nicht einer. Die sind alle jung gestorben. Die meisten waren so rund um 40. Viele sind natürlich gestorben, weil sie umgebracht wurden in dem Alter. Aber die meisten sind von einem natürlichen Tod gestorben und da waren sie knapp 40 oder gerade über 50. Und die Bibel sagt ja, pass auf, wenn du am Tisch eines Königs sitzt, dass du da nicht die leckeren Dinge isst. Und viele waren krank, sehr viele waren krank, weil sie nicht gehorcht haben auf die Satzungen Gottes. Der nächste König, und Rehobam natürlich hatte auch dieses Problem, dass er auf die Jugend mehr achtete als auf die Ältesten. Jetzt nicht, dass man nicht auf die Jugend achten muss. Die Jugend ist das Feuer. Und die Alten sind die Bremse. Und man braucht beides. Man braucht die Jugend, man braucht das Feuer. Denn die alte Kutsche ist nicht mehr so fahrfähig wie die Jungen. Und die Ausdauer vielleicht auch nicht. Aber diese Bremse hat man nötig und Gott legt sie zusammen. Die Alten und die Jungen müssen zusammenarbeiten. Das ist ein gutes Beispiel hier in der Bibel, von wie wir lernen müssen. Wer wird die Welt warnen? Ich glaube, die Jugendlichen werden das Werk vollenden. Die haben das Feuer. Aber wenn da nicht die Weisheit der Jahre und die Bremse ist, dann kann es problematisch werden. Der nächste König war Abia. Er war nicht viel besser wie sein Vater. Er hatte 14 Frauen und er hat nur 3 Jahre regiert. Er war tot. Und dann sagt wir wissen nicht, was er verkehrt gemacht hat, die Bibel sagt es nicht, aber wir lesen in Josephus, dass er ganz schlimm war. Er hat zum Beispiel hat das Volk unterdrückt, schrecklich unterdrückt. Und als er Krieg führte mit Israel, da war er brutal. Er war brutal nach Josephus. Er hat die Soldaten von Israel, vom nördlichen Israel, abgeschlachtet. Und er hat gesagt, die dürfen nicht begraben werden. Die müssen faulen auf dem Feld. Er hat also keine Achtung gehabt für irgendjemand. Und er hat die goldenen Kälber weggenommen, aber er hat sie nicht vernichtet. Sie haben sie weiter angebetet. Nur 3 Jahre, zack, weg war er. Aber weil der König schlecht war, heißt doch nicht, dass die ganze Gemeinde schlecht war, oder? Nein, sie sind nur dem Beispiel nachgefolgt. Und Gott hat sie wieder zurechtgeschüttelt, denn da waren immer diejenigen, die standhaftig standen. Und dann, ab und zu kommt da ein guter König und dann denkt man, jetzt geht's bergauf. Der gute König Asa, wie herrlich. 2. Chroniker 14, Vers 2, und Asa tat, was recht war und dem Herrn, seinem Gott, wohlgefiel. Ist das nicht schön? Er hat das Haus wieder in Ordnung gesetzt und er ließ Juda sagen, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchten und täten nach dem Gesetz und Gebot. Herrlich. Und dann kam die Armee von Äthiopien mit 1 Milliarde Soldaten. Und Asa, den verließ der Mut und er betete. Da ging hinaus Asa entgegen und sprach zu ihm: Horet, höret auf mich, Asa und ganz Juda und Benjamin, der Prophet kommt, der Prophet Asaria. Der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr aber ihn verlassen, so wird er euch auch verlassen. Asa tat so viele gute Dinge. Er hat den Tempel gereinigt. Er hat die Doktrinen in Ordnung gestellt. Auch setzte der König Asa seine Mutter Macha ab. Er hat sie rausgeschmissen. Er hat ihr Götzenbild rausgeholt. Er hat es zermalmt. Wir haben gestern darüber geredet, im Fluss Kidron. Er hat all diese Dinge getan. Und diese mächtige Armee mit seiner kleinen Armee hat er total vernichtet. Und dann kommt Israel, der Nördliche, und sagt, ich greife dich an. Und was macht er? Er schickt eine Botschaft nach Ben-Hadad, dem König von Syrien. Er sagt, es ist ein Bund zwischen dir und mir. Komm, helf mir. Ich habe ein Problem mit meinem nördlichen Bruder. Ja, er sagt, es ist ein Bündnis zwischen dir und mir. Das ist der gute König. Und ein Prophet, Hanani, der Seher, geht zu ihm hin und sagt, weil du dich auf den König von Syrien verlassen und dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, verlassen hast, darum ist das Heer des Königs von Syrien deiner Hand entronnen. Darum wirst du von jetzt Krieg haben. Das ist der gute König Asa. Und Asa sagt zum Propheten, danke für die Warnung, ich werde mich fügen. Nein, das macht er nicht. Asa war zornig über den Seher und legte ihn ins Gefängnis. Denn er zürnte ihm deswegen. Asa unterdrückte auch etliche von dem Volk zu jener Zeit. Also können wir uns auf Menschen berufen, auch wenn sie gut sind und den Anschein haben, als ob sie Gott dienen und wenn sie auch das Volk ermutigen? Wir können nicht auf Menschen achten. Ist eine Gemeinde vernichtet worden dadurch? Ja, sie hat gelitten darunter, aber er hat nicht gelernt und dann wurde er krank. Gott hat erlaubt, dass er krank wurde und er bekam eine Krankheit in den Füßen. Und die Bibel sagt, er hat nicht Gott gefragt, er ist nur zu den Ärzten hin. Jetzt ist da etwas verkehrt, wenn man krank ist, um zu einem Arzt zu gehen? Nein, Geisterweissagung sagt uns ganz deutlich, dass ein guter christlicher Arzt mit Gott zusammen, das soll so wirken. Aber dass die Schulen, unsere medizinischen Schulen, einen höheren Rang bekommen als Gottes Gesundheitsbotschaft, das ist unserer Gemeinde nicht gewährleistet. Das soll nicht so rum sein. Andersrum, wir müssen andersrum denken. Wir denken immer ständig wie die Welt. Und auch die Medikamente, die vorgeschrieben werden, die können vielleicht die Situation erleichtern, aber sie können sie nicht heilen. Die einfachen Methoden, die Gott uns gegeben hat, die werden die Heilung herbeibringen. Also hier war eine Auflehnung gegen Gottes Art und Weise. Und der gute König Asa wurde bitter, schmeißt den Propheten ins Gefängnis, unterdrückt das Volk und hört nicht mehr auf Gottes Wahrheit. Das heißt nicht, dass die Gemeinde nicht weitergeht, denn nach ihm kommt ein guter König, Jehoshaphat. Und er suchte nicht die Baals auf, lesen wir im 2. Chroniker. Und dann Vers 6, und da sein Herz in den Wegen des Herrn mutig ward, tat er die übrigen Höhen und die Ascheren aus Juda hinweg. Und Gott gibt ihm Reichtum und Gott verwöhnt ihn. Und die Ammoniten und die Moabiten kommen mit einer mächtigen Armee und Jehoshaphat siegt. Und er ist ja auch dieses Beispiel von dem Tal, das für die Endzeit. Und er spricht diese fantastischen Worte, merkt auf ganz Juda und ihre Einwohner von Jerusalem. Und du, König Jehoshaphat, sagt der Prophet, so spricht der Herr, ihr sollt euch nicht fürchten, noch vor diesem großen Haufen verzagen, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes Sache. Und das müssen wir nicht vergessen. Wir schauen immer auf die Gemeinde und wir sehen immer die Fehler. Und dann verzagen wir. Aber die Sache ist Gottes Sache. Schaue nicht auf diesen großen Haufen und nicht verzagen, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes Sache. Da beugte sich Josaphat mit seinem Angesicht zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und betete den Herrn an. Es ist immer schön, um so ein Beispiel zu sehen. Und dann diese mächtige Ansprache, die ist bis in unsere Zeit hineinreicht. Fürchte euch nicht für diese große Menge. Und glaubet an euren Propheten, so werdet ihr bestätigt werden. Das kommt aus seinem Mund raus. Was für eine gewaltige Ansprache. Vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein. Und glaubet seinen Propheten, so werdet ihr Glück haben. Ist doch gut, wenn da so ein König ist, ne? Hat er seine Lehre gelernt? Nein. Nein, er hat es nicht gelernt. 2. Korinther 20, Vers 35. Danach verbündete sich Josaphat, der König von Juda, mit Ahasia, dem König von Israel, welcher in seinem Tun gottlos war. Und zwar verband er sich mit ihm, um Schiffe zu bauen. Ja, wir werden zusammenarbeiten. Wir sind ja Schwestergemeinden. Wir machen ein Geschäft zusammen. Vielleicht können wir unsere Hospitäler teilen. Wie steht's? Komm, wir teilen unsere Hospitäler. Wir nehmen die Naturheilung raus und bringen die weltliche rein und dann machen wir ein bisschen Geld. Wie meint ihr? Können wir das machen? Aber die Schiffe scheiterten wirklich und konnten nicht nach Tarsus fahren. Das wird nicht gelingen, wenn wir das tun. Wir können nicht eine Allianz mit der Welt unternehmen. Und dann, was macht er? Er nimmt Achabs Tochter zum Weibe. Der nächste König ist Jehoram. Der nimmt Achabs Tochter zum Weibe, weil er diese Allianz hatte und diese Beziehung hatte, bringt er es jetzt in die Familie rein und hier haben wir die totale Katastrophe. Und das Nächste, was passiert, auch machte er Höhen auf den Bergen Judas und verführte die Bewohner Jerusalem zur Abgötterei. Wir können so eine Allianz uns nicht leisten. Und die Bibel sagt, er folgte den Wegen der König von Israel, der Könige von Israel und er verführte Juda und die Bewohner Jerusalems zur Abgötterei. Und wir sind nicht anders, wir tun genau das Gleiche. Der nächste König ist Ahasia. Und er war 22 Jahre alt, als er anfing mit seiner Regierung. Und seine Mutter war Athalia, die Tochter von Omri. Schlimmer kann es ja nicht werden. Und diese Allianz hat so einen Abfall in die Gemeinde reingebracht, dass man glauben würde, die Gemeinde könnte das überhaupt nicht überleben. Und dann später, als er starb, er war 43 Jahre alt, als er starb in einem Krieg mit Syrien, dann übernahm Athalia und sie brachte das Götzenanbetung rein und sie vernichtete alle die Söhne des Königs, fast hätte sie die ganze Linie, die zu Christus führte, vernichtet. Nur einer überlebte, weil einer ihn versteckte oder eine ihn versteckte. Und dann ist da ein Priester. Und dieser Priester entscheidet sich, dass er diesen jungen nächsten König, den letzten, der übrig blieb von dieser schrecklichen Frau, wieder zum König machen würde. Und Joasch wurde gerettet. Und der Priester an einem Sabbat, Es ist interessant, diese Konfrontation findet statt an einem Sabbat, umringt sich mit seinen treuen Leuten, also da sind treue Leute in Israel, und sie entschließen sich, dass diese Frau nicht weiter regieren darf und auch nicht in das Haus hineinkommen darf. 2. Chronike 23, Vers 8. Und die Leviten und ganz Juda handelten genau nach dem Befehl des Priesters Jojoda. Und ein jeder nahm seine Leute, die am Sabbat antraten, samt denen, die am Sabbat abtraten, denn der Priester Jojoda entließ die Abteilungen nicht. Also alle Priester, alle, die am Sabbat tätig waren, er ruft sie rein. Und er gab ihnen die Speere und die Schilde und die Taschen des Königs Davids. So, wir müssen stehen für Wahrheit. Und es ist interessant, dass dies am Sabbat stattfand. Da brachten sie den Sohn des Königs hervor und setzten ihm die Krone auf und gaben ihm das Zeugnis und machten ihn zum König. Und Jojoda samt seinen Söhnen salbten ihn und sprachen: Es lebe der König. Und Athalia wurde getötet, denn sie kam zu dem Volk im Hause des Herrn und schrie: Verrat, Verrat! Vers 14 sagt: Aber Jojoda, der Priester, ließ die Oberten über die 100 Scharen, welche über die Heere gesetzt waren, hinausgehen und sprach zu ihnen: Führet sie hinaus, außerhalb der Reihen, und wer ihr nachfolgt, den soll man mit dem Schwerte töten. Hier ist eine tiefe Typologie. Wir haben ständig in der Gemeinde diesen Kampf. Er kommt immer wieder und immer wieder. Aber es ist noch immer Gottes Gemeinde. Wer wird die Welt warnen? Die Adventisten werden die Welt warnen. Sind sie perfekt? Nein, sie sind nicht perfekt. Und wenn es wieder gesäubert wird, wenn diese Ideologie verschwindet und jeder, der ihr folgt, wird entfernt, dann sieht es wieder gut aus. Und Jojoda machte einen Bund mit dem ganzen Volk und mit dem König, dass sie den Herrn Volk sein wollten. So, Joasch, dieser gute junge König, der von diesem Priester erzogen wurde, dieser Priester, der so einen Eifer hatte für Gottes Wort, der war 7 Jahre alt, als er anfing mit seiner Regierung. Und die Bibel sagt: Und der König und Jojoda gaben es denen, welche das Werk des Dienstes am Hause des Herrn vertrieben. Also das Werk ging wieder voran. Und das Werk wurde aufgeteilt auf diejenigen, die es wirklich taten und nicht nur die Stühle warm hielten und die Handwerker arbeiteten, sodass die Verbesserung des Werkes unter ihrer Hand zunahm. Und die Gaben kamen rein in solch einer Fülle, dass sie sagen mussten: Wow, genug, wir haben genug Geld. Und dieser Priester, dieser treue Priester, Jojoda, lebt bis 130 Jahre alt. Er wird 130 Jahre alt. Es ist unglaublich. Und was passiert mit diesem jungen König? Sobald dieser König, dieser Hohepriester stirbt, der ist noch nicht kalt. Da kommen die Obersten von Juda und huldigten den König. Da hörte der König auf sie. Schrecklich. Und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter, und dienten den Ascherern und Götzenbildern. Ist das nicht interessant? Immer wenn einer, der beispielhaft ist, verschwindet, sofort wieder die Abtrünnigkeit. Ellen White schreibt, dass eine Gemeinde selten über die Normen eines Predigers hinausragt. Selten. Wenn einer reinkommt und der ist total liberal, ist es nicht lange, ist die ganze Gemeinde liberal. Es ist einfach so. Und dann kommt ein anderer wieder rein, der ist konsequent, dann sind sie alle wieder konsequent. 10 Minuten nachdem er weg ist, wieder beim Alten. Ich habe in meinem Leben bei vielen Gemeinden gedient. War nicht so viele, weil ich war meist Evangelist. Aber ich habe einige Gemeinden betreut. Ach, es war so herrlich. Alles war vegan beim Potluck. Es ist nicht 2 Monate, nicht 2 Monate, wenn man weg ist. Das ist nicht nur bei mir, bei anderen Predigern auch. Alles wieder beim Alten. Wieso passiert das? Und hier sehen wir genau das gleiche Beispiel. Hat Gott seine Gemeinde verlassen, weil es passiert ist da? Nein, das ist, was ich euch erklären möchte. So, wir haben einen Propheten und wir werden gerne hören. Jesus sagt in seiner Bibel, er sandte die Propheten. Aber sie hörten nicht darauf. Das war damals so, es ist jetzt auch wieder so. Und dann Joasch, dieser junge König, der alles gut und richtig tat. Da kam der Geist Gottes über Zacharia, den Sohn Jehoiadas. Jetzt hört man das, das ist der Sohn von diesem Priester, der so treu war, der 130 Jahre alt wurde. Als der sah, was jetzt mit Israel passierte, war er empört. Das ist der Sohn von diesem Priester. Da kam der Geist Gottes über Zacharia, der Sohn Jehoiadas, des Priesters, sodass er wieder das Volk auftrat und zu ihnen sprach, so spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? Das bringt euch kein Glück, denn weil ihr den Herrn verlassen habt, wird er euch auch verlassen. Aber sie machte eine Verschwörung wider ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhofe am Hause des Herrn. Stellt euch das vor. Der König richtet den hin, ermordet den. Und der König Joas gedachte nicht an die Liebe, die sein Vater Jehoiada ihm erwiesen, sondern brachte dessen Sohn um. Als er aber starb, sprach er, der Herr wird es sehen und richten. Er hat es ja verdient. Und dieser Geist ist in der Gemeinde gewesen. War es trotzdem Gottes Gemeinde? Ja, es war Gottes Gemeinde. Hatte es gute Leute? Denken Sie, war nur Zacharia, der so glaubte, oder waren da auch andere? Natürlich waren da andere. Aber sie waren dann mucksmäuschenstill. Matthäus 23, Vers 34, darum siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt in die andere. So, Gott erlaubt nach diesem, dass eine kleine syrische Armee kommt und sie erobert. Aber was auch interessant ist, ist, dass es, wenn wir es studieren, ein Ammoniter und ein Moabit war, die nachher diesen Joasch töteten, als er nur 47 Jahre alt war. Und der nächste König ist Amasia. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, doch nicht von ganzem Herzen. Aber ein Ding ist interessant aus seiner Geschichte, woraus wir etwas lernen können. Er wollte sein Heer verstärken und dazu ging er aus Israel 100.000 starke Kriegsleute und 100 Talente Silber. Also er hat Soldaten gemietet aus dem Norden. 100.000 Soldaten und er hat sie bezahlt mit 100 Talente Silber. Und da kommt der Prophet zu ihm und sagt, warum machst du das? Wieso mietest du Soldaten aus dem Norden? Ist da kein Gott hier in Israel? Was ist los mit dir? Und dieser König sagt was Interessantes. Er sprach zu dem Manne Gottes, was wird dann aus den 100.000 Talenten Silber? Ich habe das ja schon bezahlt. Und ich mag die Antwort. die ich den israelitischen Truppen gegeben habe. Der Mann Gottes sprach, der Herr hat dir noch mehr zu geben als nur das. In Englisch würde ich sagen, School Fees. Wir müssen bezahlen für unsere Fehler. Wir müssen bezahlen. Und manchmal haben wir dumme Dinge angefangen und manchmal haben wir viel Geld verschwendet in der Adventgemeinde. Und manche regen sich auf und sagen, oh, die wissen ja nicht, was mit ihrem Geld zu tun. Ich gebe meinen Zehnten nicht mehr dahin. Habt ihr das schon gehört? Ja. Ja. Hat der Herr erlaubt, dass diese Person 100.000 Talente Silber verschwendet? Was hat der Prophet gesagt? Schreib's ab. Vergiss es. Du hast was gelernt. Und einige würden sagen, oh, das ist aber eine Geldverschwendung. Ja, es ist eine Geldverschwendung, aber wenn die Lehre zu Herzen genommen wird, dann ist es die Mühe wert. Der Herr wird schon dafür sorgen. Hat er danach gehandelt, wie es sein musste? Als aber Amasia von der Schlacht der Edomiter heimkehrte, brachte er die Götter der Kinder von Seir mit sich und stellte sie sich für als Götter auf und betete vor ihnen und räucherte ihnen. Wir können nicht auf Menschen achten. Wir können nicht. Diese Beispiele sind aufgeschrieben, sagt die Bibel, für wen? Für uns. Für uns. Wir regen uns immer so auf und wir denken immer, naja, diese Gemeinde ist fertig. Schau mal, was die machen. Verschwenden ihr Geld, bringen diese Götzenlehren in die Gemeinde rein und so weiter und so fort. Die Gemeinde steht immer noch. Also wer hat die Gemeinde geschützt, trotz dieser Dinge? Gott. Und dann kommt noch etwas Interessantes. Er räucherte vor ihnen. Da sandte Gott ihm einen Propheten und sprach zu ihm, warum suchst du die Götter des Volkes, die ihr Volk nicht von deiner Hand erretten haben? Warum suchst du die? Was machst du damit? Als dieser aber so zu ihm redete, sprach Amasia zu ihm, hat man dich zum Ratgeber des Königs gemacht? Halte inne, warum willst du geschlagen sein? Da hielt der Prophet inne und sprach, ich merke wohl, dass Gott beschlossen hat, dich zu verderben, weil du solches getan und meinen Rat nicht gehorchen hast. Wir haben das gleiche Problem wie damals. Nach ihm kam der gute König Usia. Und er tat was recht was. Und Gott hat ihn mächtig gestärkt. Und dann im 2. Korinther 26, 16, als er sich aber mächtig fühlte, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben. Wieso ist da immer ein Aber? Das geht mir so auf den Wecker. Da ist immer ein Aber. Geht es euch auf den Wecker, wenn da ein Aber in der Gemeinde ist? Ja. Er starb, als er 41 Jahre alt war. Es ist interessant, die sterben alle. Die essen, was sie wollen, die trinken, was sie wollen. Sie haben so viele Frauen, sie wissen nicht, was damit auszunehmen. Kein Wunder, dass sie mit 41 sterben. Und dann kommt der König Ahas, der verheiratet ist mit Abija. Das ist eine interessante Geschichte. Also nach 2. Chroniker, dieser böse König Ahas lebt nur bis er 36 Jahre alt ist. Und der Herr demütigte Juda um Ahas Willen, des Königs von Israel, weil er keine Zucht übte in Juda und sich an dem Herrn schwer verging. Und die englische Bibel sagt, er machte Juda nackt. Das ist ein interessantes Wort. Wo lesen wir von einer Gemeinde, die auch nackt ist? Im Buch Offenbarung. Also es ist nichts Neues. Diese Gemeinde ist auch nackt, weil sie nicht das Kleid der Gerechtigkeit anziehen will. Aber es ist interessant, dieser König ist verheiratet mit Abijah. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Lesen wir weiter. Er opferte nämlich den Göttern von Damaskus. Und er aß wahrscheinlich sehr viele Leckerbissen und Sprüche warnt ja vor den Leckerbissen der Könige und auch den übermaßigen Wein. Der nächste König aus diesem super schlechten Haushalt ist der König Hiskia. Und wieso kann es sein, dass in diesem schlechten Heim von diesem schlechten König da so ein gutes Kind hervorkommt? Wegen seiner Mutter. Hiskia war 25 Jahre alt, als er König war und regierte 29 Jahre lang zu Jerusalem und seine Mutter hieß Abijah, eine Tochter Sacharjas. Diesen guten Mannes, der wahrscheinlich ermordet wurde. Diese Tochter hat dieses Kind versorgt. Also die Wichtigkeit einer Mutter, sagt Ellen White, werden wir erst eines Tages im Himmel schätzen. Und dieser König, dieser gute König, was macht der? Zweiter Chroniker und er, lassen wir das mal, zurück zum Hiskia. Der vorige König Ahas, was hat der alles getan? Wo dieser junge Hiskia groß wird? Die Bibel sagt an vielen Stellen, erstens hat er Götzen gedient, er hat seine Söhne geopfert, den Götzen, er hat die Tempelanbetung vernichtet, er hat die Gefäße Gottes auseinanderschneiden lassen und er ist gestorben ohne irgendeinen Respekt. Und hier kommt dieser Hiskia. Am ersten Monat des ersten Jahres seiner Regierung öffnete er die Türen am Hause des Herrn und besserte sie aus. Und er ließ die Priester und die Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz gegen Aufgang und sprach zu ihnen, höret mir zu, ihr Leviten, nunmehr heiligt euch und heiliget das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter und schaffet den Unflat aus dem Heiligtum heraus. Nun habe ich im Sinn, einen Bund zu machen mit dem Herrn, dem Gott Israels, damit sein grimmiger Zorn vor uns nicht wende. Ich warte auf Hiskia in unserer Gemeinde. Ich weiß nicht, wer seine Mutter ist, aber wir werden es ja sehen. Also gingen die Priester hinein in das Innere des Hauses des Herrn, um es zu reinigen und schafften alles Unreine, das im Tempel des Herrn gefunden war, hinaus in den Vorhof im Hause des Herrn. Und die Leviten nahmen es und trugen es hinaus in den Bach Kidron. Wir haben ja darüber gelesen. Und dann tut er was ganz Besonderes. Er schickt Botschafter in das nördliche Reich. Und Hiskia sandte Boten in ganz Israel und Juda und schrieb auch Briefe an Ephraim und Manasse, dass sie zum Hause des Herrn nach Jerusalem kommen sollten. Wessens Aufgabe ist das? Unsere Schwestergemeinschaften. Wir müssen Briefe schreiben, DVDs verteilen. Das sind Briefe, habt ihr gewusst? An die Lutheraner, an die Baptisten, an die Methodisten, an die Mennoniten, an wie sie auch alle heißen. Wir müssen Briefe schreiben. Und was werden sie machen? So, sie haben ein Dekret rausgerufen. Seid nicht wie eure Väter und eure Brüder, die sich an den Herrn, dem Gott ihrer Väter, versündigt haben. Seid nicht halsstarrig. Komm, hört doch auf die Wahrheit. welches auf Ewiges geheilt hat. Denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig und er wird das Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr euch zu ihm bekehrt. Und die Läufer gingen von einer Stadt zur anderen im Lande Ephraim. Die waren also bei den Baptisten, die waren bei der kleinsten Gruppe, die waren bei der Amish, die aus Deutschland stammen, so nebenbei. Anabaptisten. Und als ich jetzt da bei Asi war, da waren die Mennoniten in ihren Kleidern. Ach, das war so herrlich. Die hatten ja auch einen Teil der Wahrheit. Das sind eines der Töchter. Und werden alle hören? Doch etliche, und dann sagt die Bibel, und die Läufer gingen von einer Stadt zur anderen in Landen Ephraim und Manasse und bis nach Sebalon. Aber jene verlachten sie und spotteten ihrer. Wird das mit uns geschehen? Absolut. Und dann dieses prächtige Wort, doch. Wenn es nicht für das Wort wäre, würden wir Mut verlieren. Doch. Etliche von Asa und Manasse und Zebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Wie sagt der Geist der Weissagung so schön im Englischen, many will refuse, but thank God not all. Amen. Viele werden sich weigern, aber dank Gott nicht alle. So müssen wir in die ganze Welt hineingehen. Wir müssen sagen, o Volk Gottes, komm zurück zur ewigen Wahrheit. Das ist unsere Aufgabe. Sie lachen. Sie verspotten. Und was ist das Ende dieser Dinge? Er führt ja das Pascha-Fest ein. Und ein Pascha wird gehalten wie seit langen Zeiten nicht mehr. Und die Priester bekamen ihre Gebühren und so weiter. Und sie brachten viel Gaben. Und am Ende hat er sich auch gegen Gott aufgelehnt. Wir können nicht auf Menschen schauen. Wir wissen nicht, was morgen passiert. Gott ist in Kontrolle. Da antworteten ihm Azariah, der Oberpriester vom Hause Sadok, und sprach, seitdem man angefangen hat, das Hebopfer in das Haus des Herrn zu bringen, hat man gegessen und ist satt geworden und hat noch viel übrig gelassen. Wenn wir das Richtige tun, Gott wird die Mittel schenken. Wir müssen nicht uns so viel kümmern, über was verschwendet ist und was verkehrt ist. Wir können es nicht ändern. Das heißt nicht, dass die ganze Gemeinde abtrünnig geworden ist. Die Bibel sagt, Gott hat erlaubt, dass Menschen Hunger haben. Gott hat es erlaubt, dass man erobert wird. Gott hat erlaubt, dass falsche Lehren in die Gemeinde kommen. Geist der Weissagung sagt, Gott erlaubt die falschen Lehren, um Gottes Volk zu läutern. Und er wird erlauben, dass es so schlimm vor sich geht, dass es so abtrünnig wird in manchen Gemeinden, dass sogar ein Kind sehen kann, was verkehrt ist. Und er wird erlauben, dass einige Gemeinden verschwinden, ohne dass eine Seele da drin gerettet ist. Das macht nicht die gesamte Gemeinde abtrünnig. Das hier ist Gottes Volk. Wir müssen lernen aus diesen Geschichten. Wir müssen lernen, dass die Gemeinde ihre Fehler hat und dass die führenden und leitenden Personen gute Augenblicke haben und schwache Augenblicke haben. Wir haben Schwächen, menschliche Schwächen in uns. Denn es waren viele, Chroniker 30, Vers 17, denn es waren viele in der Gemeinde, die sich nicht geheiligt hatten. Darum schächteten die Leviten die Passlämmer für alle, die nicht rein waren, um sie zum Herrn zu heiligen. Waren nicht alle sonderlich. Auch waren viele in dem Volk von Ephraim, Manasse, Issachar und Zebulon, die sich nicht gereinigt hatten, sodass sie das Passa nicht aßen, wie es vorgeschrieben ist. Aber dann das Schöne, aber Hiskia betete für sie und sprach, der Herr, der gütig ist, wolle alle denen vergeben, die ihr Herz darauf gerichtet hatten, Gott zu suchen, den Herrn, den Gott ihrer Väter, und wenn sie nicht die für das Heiligtum erforderliche Reinheit besitzen. Sie war nicht sonderlich, aber er hat für sie gebetet und der Herr hat das Gebet gehört. So lasst uns handeln und lasst uns die Botschaft bringen, obwohl die Gemeinde vielleicht nicht so aussieht, wie wir es uns wünschen wollen. 2. Chroniker 31, Vers 20 sagt, also handelte Hiskia in ganz Juda und tat, was gut und recht und getreu war vor dem Herrn, seinem Gott. Und in all seinen Werken, der im Dienste des Hauses Gottes und nach dem Gesetze und Gebote unternahm, und seinem Gott zu suchen, handelte er von ganzem Herzen und so gelang es ihm auch. Offenbarung 12, Vers 17 sagt, und der Drache ergrimmte sich über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihres Samens, welche die Gebote Gottes beachten und das Zeugnis Jesu haben. Die Kirche ist die Kirche im Krieg. Im Englischen ist es the church militant. Ich weiß nicht, was das in Deutsch ist. Die Kirche im Kampf. Die kämpfende Gemeinde. Und die kämpfende Gemeinde, sagt sie, ist nicht die geheiligte Gemeinde, die endgültige Gemeinde, so wie sie aussehen wird. Wir sitzen mit den Umständen, die wir haben, die Probleme, die wir haben, die Dinge, die schief laufen. Und das ist Gottes Gemeinde. Und viele von denen am Ende, viele von denen, obwohl sie sehr viel falsch gemacht haben, dass sie nicht erst teilnehmen konnten an dem Passafest, weil sie unrein waren, werden es einsehen. Und Gott wird sagen, ich sehe euer Herz, sieht es. Ich werde euch helfen. Ich werde euch nicht verlassen. Ich werde mit euch sein bis in den Endkampf. So, mein Aufruf ist, nicht zu hart sein mit der Gemeinde. Wir sind nicht besser, als die Israeliten waren. Tu, was richtig ist. Überlasse die Konsequenzen dem Herrn. Kommen wir beten. Lieber Heiland, wir staunen, wie du über Jahrhunderte mit so einer klapprigen Gemeinde deine Wahrheit verbreitet hast in der ganzen Welt. Dass es überall Menschen gibt, die sagen, das ist der Weg, wir wollen in diesem Weg wandeln. Und wir schauen auf die Gemeinde und wir schütteln den Kopf. Ich glaube, Herr, du hast auch den Kopf geschüttelt. Und manchmal hast du die Gemeinde gezüchtigt. Und ich weiß, da kommt eine Züchtigung. Da kommt eine Sichtung. Und diejenigen, die das Werk nicht im Herzen hatten, werden gesichtet werden. Aber bis dann sind wir die Gemeinde, die im Kampf steht. Und hilf uns, um voranzugehen, trotz den Umständen. Danke für die Gelegenheit, dass wir zusammen sein konnten. Danke, Herr, dass es Menschen gab, die gerungen haben und gebetet haben, dass diese Veranstaltung überhaupt stattfindet. Danke, Herr, dass du mitten unter uns warst. Und jetzt, wo wir auseinandergehen, Herr, wir hoffen auf dieses Versprechen, wo du gesagt hast, ich werde euch nicht verlassen. Sei mit uns, bis der große Kampf kommt oder bis wir uns wiedersehen. In Jesu Namen. Amen.